Ich habe gehört, der Titel wäre schon bekannt. Der Schorsch hat schon mal über dies grundsätzlich gepredigt, dass die Hauptsache bleiben soll. Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Übrigens ist es kein Spruch vom Schorsch, auch kein Spruch von mir, sondern von Wilhelm Busch. Aber nicht von dem Karikaturist Wilhelm Busch, sondern es gibt noch einen anderen, Wilhelm Busch, der Jugendpfarrer, heute aber auch nicht mehr lebt, und er hat diesmal gesagt. Ja, worum es geht, Lukas Evangelium, da sind wir ja. Und für viele verschiedene Leute in unterschiedlichen Situationen, für die kann es auch unterschiedlich eine Hauptsache geben. Zum Beispiel bei einem Unfall sagt die Frau zu ihrem Mann, Hauptsache wir leben. Ja, gut, zwar ein großer Schaden entstanden, aber wir leben. Andere haben gerade durch Hochwasser ihr ganzes Mobiliar verloren. Da sagen die Kinder, Hauptsache wir sind zusammen. Ja, wir sind alle da. Bei Geburtstagsfeiern. Oder auch, wenn Kinder auf die Welt kommen. Hauptsache gesund. Gesund. Schulkinder, die schlechte Schulnoten nach Hause bringen, können sagen, Hauptsache jetzt sind Ferien. Wir wissen, wenn jemand das Wort Hauptsache in den Mund nimmt, dann will er dadurch deutlich machen, alles andere, alle anderen Sachen sind nachrangig, die kommen weiter hinten hin. Dies ist die Hauptsache, andere Dinge sind Nebensachen. Die Nebensache können auch wichtig sein, aber eben, sie dürfen nie die Hauptsache verdrängen. So wie eben auch der Pfarrer Wilhelm Busch sagte, Hauptsache muss Hauptsache bleiben. Als der Herr Jesus hier auf dieser Erde war, hatte er wunderbare Dinge getan. Davon wird auch im Lukas-Evangelium berichtet. Was war die Hauptsache bei dem Herrn Jesus? Schauen wir uns kurz das an. Im vierten Kapitel im Lukas-Evangelium, da wird berichtet, dass der Herr Jesus viele Menschen heilte. Ich lese hier Kapitel 4, Vers 40. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Er machte aber vor allem auch den Leuten deutlich, dass er zu einem ganz speziellen und bestimmten Zweck gekommen ist. Nur drei Verse weiter, da heißt es, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch in den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Der Jesus soll das Evangelium verkündigen, das Evangelium vom Reich. Das sagt er ausdrücklich. Die Menschen sollten durch ihn noch mehr von Gott erfahren. Dies hat dann auch der Herr am See Genezareth getan. Petrus war dabei und der Herr Jesus saß bei ihm im Schiff und lehrte vom Schiff aus die Menschen, ja, die am Ufer standen. Und nach dieser Predigt wollte der Herr Jesus, dass Petrus jetzt, und zwar mitten am Tag, nochmal fischen geht. Petrus machte da deutlich, dass dies zwar kein fachmännischer Rat wäre, aber er sagte, das ist dann also etwas später in Lukas 5, ja, Vers 5, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Tatsächlich, Petrus erkennt, dass man dem Wort des Herrn Jesus bedingungslos glauben kann. Seine Worte, ich meine die Worte des Herrn Jesus, trafen das Herz des Petrus und somit war das Ziel des Herrn Jesus auch erreicht. Ja? Und dann geschah das Gewaltige. Viele kennen diese Stelle. In Vers 6, dann fingen sie eine riesige Menge Fische und das Netz begann an zu krachen und zu reißen. Aber wir wissen, es ist nicht völlig zerrissen, ja, dann wären die Fische ja nicht im Boot gelandet. Es war also bis ans Äußerste gespannt. Petrus und Johannes und Jakobus, die auch Fischer waren, gingen von da an mit dem Herrn Jesus. Sie hatten erlebt, dass der Herr wunderbar predigte und dass sein Wort Außergewöhnliches zustande brachte. Ja. Er, so erkannten sie, also der Herr Jesus, die anderen erkannten das, Jesus ist wirklich der Messias, von dem Gott schon lange gesprochen hat. Und die selbstverständliche Konsequenz von diesen Leuten, Petrus, Jakobus und Johannes, war, wir folgen nach. Sie verließen alles, so heißt es hier, und folgten ihm nach. Heilen und Wunder waren Zeichen dafür, dass der Herr Jesus der von Gott gekommene Messias ist, auf den wir hören sollen. Heilungen und Wunder waren nicht der Grund, weswegen der Herr Jesus gekommen ist. Sie waren sozusagen Begleiterscheinungen des Herrn. Es ging viel mehr um das, was er sagte. Es ging um das Evangelium vom Reich Gottes und wie man dort hineinkommt. Schauen wir uns kurz an, welche Gründe der Herr Jesus selbst nennt, wozu er gekommen ist. Also, wir lassen den Herrn Jesus jetzt selbst zu Wort kommen. Was gehörte zur Hauptsache bei dem Herrn Jesus? Gut. So. Die erste Stelle ist aus dem Matthäusevangelium 20, Vers 28. Da sagt der Herr, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Es ist also für den Herrn Jesus klar, dass er als König aller Könige auf diese Erde kommt, um zu dienen. Was ist denn der Hauptdienst? Der Jesus sagt es, sein Leben soll als Lösegeld für viele, viele Menschen hingegeben werden. Mit der Hingabe seines wunderbaren und göttlichen Lebens soll er Menschen für den Himmel freikaufen. Ein weiterer Ausspruch des Herrn in Lukas 9, Vers 56. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Es geht also um die Seele der Menschen. Der Mensch soll errettet werden, indem Jesus seine Seele errettet. Nicht einfach der vergängliche Leib steht im Mittelpunkt, sondern die unvergängliche Seele. In den nächsten beiden Aussagen sehen wir, wie viele Menschen der Herr Jesus im Blick hatte, wenn er an die Rettung denkt. Da heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen. Also es geht hier immer wieder darum, wozu ist er denn gekommen? Und jetzt sagt er, wozu er gekommen ist. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu erretten. Und auch in Lukas 19, Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, alle Menschen, die verloren sind, für alle hat er bezahlt und alle will er suchen, um sie für den Himmel zu erretten. Die nächsten beiden Aussagen des Herrn machen deutlich, welche Folgen die. Da heißt es, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und in Lukas 12, 49, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Und wie wünschte ich, das sagt der Jesus, wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Jesus zündet ein Feuer innerhalb der Menschen an, die sich besonders nahe stehen. Dieses Feuer entzweit Menschen. Ja, was heißt denn das? Wer von Jesus gefunden und somit für den Himmel gerettet wird, folgt seinem Herrn. Folglich hat er jetzt andere Ziele und Schwerpunkte als diejenigen, die sich nicht retten ließen. Bei den Geretteten verschiebt sich die Hauptsache. Hauptsache, ich folge Jesus nach, meinem Herrn und meinem Erretter. Und das, liebe Geschwister, bringt Reibung. Er beginnt gegen den Strom zu schwimmen oder die Treppe in entgegengesetzter Richtung zu laufen. Das bringt Unruhe in die Gesellschaft, die ständig nach unten läuft. Unruhe. Aber Jesus will Nachfolger und nicht Angepasste. Und diesen Nachfolgern sagt er aber auch, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Jesus ist gekommen, seinen Jüngern zum Lebensglück zu verhelfen. Wir sehen hier, was bei dem Herrn Jesus die Hauptsache ist. Nun beginnen wir mit unserem heutigen Bibeltext. Das ist eine Einleitung, die Hauptsache bei den Zuhörern war von unserer Geschichte. Lukas Kapitel 5, Vers 17. Da heißt es. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren, und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Da Jesus lehrte, und das hat sich herumgesprochen. Man sieht es daran, dass neben dem Volk auch hohe Prominenz erschien. Es waren nicht nur einige Pharisäer aus dem Dorf da, sondern es heißt hier, aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa kamen sie, wie auch aus der theologischen Schmiede von Jerusalem. Schauen wir uns kurz die Karte an. Der Herr Jesus, so sagt es im Matthäus 9, Vers 1, hielt sich in seiner Stadt auf. Also es ist eine Parallelstelle. Das ist hier Kapernaum. Dort war er sehr oft. Und dorthin reisten auch die Theologen. Es war besonders für diejenigen ein langer Weg, die aus Jerusalem kamen. Normalerweise ging nämlich kein Jude durch Samarien, also den direkten Weg, der dazwischen lag. Man ging einen Umweg, um nicht mit den Verrätern am jüdischen Volk in Berührung zu kommen. Die Samariter sind ein Mischvolk aus Juden und Heiden und beten nicht in Jerusalem. Deshalb meidet sie, sagten die Juden aus Judäa. Nun sind aber alle eingetroffen. Der Herr Jesus, so sehen wir, wirkte wie ein Magnet. Und das war bei den Theologen sehr interessant. Was passiert hier? Was geschah nun, während der Herr Jesus lehrte? Hm. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, nur soweit jetzt. Wir denken darüber nach, was bei den Zuhörern die Hauptsache ist. Wir sehen nun, dass Menschen kamen, die einen Kranken zu Jesus bringen möchten. Sie kamen aber nicht durch. Warum denn? Warum kamen die nicht durch? Weil niemand Platz macht. Ich würde mal denken, dass sich alle als religiös interessiert oder vielleicht sogar als gläubig bezeichnen würden. Besonders die vielen von weit angereisten Gesetzeslehrer und Pharisäer, aber sicher auch einiges vom Volk. Sie haben doch alle in ihrer Bibel folgenden Satz gelesen. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes. Nun gut, das haben sie ja wahrscheinlich nicht gemacht. Sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Altes Testament, 3. Mose 19, Vers 18. Ich bin der Herr, hat Gott noch darunter gesetzt. So soll es sein, liebe Leute. Aber keiner ließ die vier Leute zu Jesus durch, damit sie ihren Freund zu ihm bringen konnten. Diese waren doch auch Kinder seines Volkes. Warum ließ keiner sie durch? Liebe Geschwister, weil jeder ein Egoist war. Niemand wollte zurücktreten. Und es ist ein trauriges Schauspiel, dass solch fromme Leute immer nur an sich denken. Ich, ich und ich. Oh. Sie können ihren Platz nicht freiwillig einem Bedürftigeren zur Verfügung stellen. Selbst wenn sie den Herrn Jesus sehen und seine Worte hören, also selbst wenn er direkt dabei ist, es gibt keine Änderung in ihrem Herzen. So hart können Herzen sein. Sie drängen sich um den Herrn und wollen nur selbst gesegnet werden. Die Hauptsache der frommen Zuhörer war, Hauptsache, ich krieg alles mit. Hauptsache, ich war vorne. Oh, man hätte sie alle wegen unterlassener Hilfeleistung anzeigen sollen. Der Egoismus der Frommen hat schon viel Schaden angerichtet. Da möchten Suchende zu Jesus kommen und die Frommen wünschten nur was für sich. Da stehen schüchtern fragend am Rand einer Gemeinde und diejenigen, die schon jahrelang ihr Christsein pflegen, haben nur Augen für sich, damit es ihnen gut geht. Lasst uns das alles eine Warnung sein. Wenn Menschen zu Jesus wollen, dann hilf ihnen und stehe nicht im Weg. Platz frei für die noch Verlorenen. Sind wir dabei? Platz frei. Gut. Weiter geht's in der Geschichte. Die Hauptsache bei den Freunden. Was können wir hier sagen? Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Diese Leute haben sich nicht entmutigen lassen. Sie wollten ihren Freund unbedingt zu Jesus bringen. Sie scheuten sich auch nicht, Dinge zu unternehmen, welche sehr ungewöhnlich waren. Ja? Sehr ungewöhnliche Evangelisation, oder sehr ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Dach abdecken und Freund mit Seilen von oben vor die Füße von Jesus legen. Was wollten sie? Was war in ihrem Kopf? Was war für sie die Hauptsache? Also unbedingt braucht unser Freund eine Begegnung mit Jesus. Unbedingt. Sicher wollten sie auch, dass er geheilt wird, garantiert. Sie wollten, dass der Herr Jesus irgendetwas unternimmt, was Segen für ihren Freund bringt. Die Hauptsache war, ihr Freund muss zu Jesus. Gut. Weiter. Hauptsache bei Jesus. Und als er ihren Glauben sah, Mehrzahl, ja, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Hauptsache bei Jesus, Sünden vergeben. Er konnte hier dies auch aussprechen, weil er Glauben vorhanden war. Die Freunde glaubten und auch der, der auf der Liege war. Der Herr sah ihren Glauben. Was heißt hier Glauben? Dieser Glaube unterschied sich von dem Glauben der Leute in Jerusalem. Schauen wir mal, wie die geglaubt haben. Das ist in Johannes Kapitel 2. Lese ab Vers 23, als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Wie reagierte Herr Jesus? Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Also von ihm war da eher Distanz. Der Herr schätzt nicht einen Glauben, der sich nur an den Wundern orientiert. Jesus will nicht einfach ein Wundermann sein, sondern Herr im Leben des Menschen werden. Deshalb vertraut er sich diesen Menschen nicht an. Der echte Glaube, worauf der Herr Jesus schaut, der echte Glaube bei uns Menschen, vertraut Jesus ganz. Und überlässt dem Herrn Jesus dann auch, wie es weitergeht. Ja? Er legt sich sozusagen in die Hände von Jesus und sagt, nun führ du mich, du bist der Hirte. Du kannst mit mir machen, was du willst. Der von Gott anerkannte Gläubige vertraut dem Herrn Jesus und glaubt, dass er es schon richtig macht. Und was macht er? Er vergibt die Sünden. Das ist die Hauptsache. Nun hätten die Freunde den Gelähmten einfach wieder nach oben ziehen können und nach Hause schleppen können. Hätte passieren können. Und dann wäre das Wichtigste passiert. Oder? Ja, so. Wieso ist die Sündenvergebung das Wichtigste? Sünden der Menschen bewirken eine Trennung, eine völlige Trennung vom heiligen Gott. Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Diese muss unbedingt entfernt werden. Unbedingt. Sünden müssen vergeben werden. Was der Otto-Normalverbraucher nicht mitbekommt, haben aber die Theologen, die da waren, sehr gut verstanden. Die Vergebung der Schuld vor Gott, die der Herr Jesus hier zuspricht, ist eine absolut wichtige Sache. Wenn der Richter der ganzen Welt einen Menschen freispricht, weil er keine Schuld mehr hat, weil alle seine Schuld vergeben ist, dann ist das ungeheuerlich und bringt jeden die ewige und herrliche Zukunft auch bei Gott. Ja? Vergebung sämtlicher Schuld ist Zukunft bei Gott. Schuld vergeben kann kein Mensch. Das kann nur derjenige, an dem die Schuld begangen wurde. Also, wenn man dem Hans gegen das Schienbein tritt und ich sage, ich vergebe dir, bringt ja nichts. Der Hans muss vergeben. Das wussten die Theologen auch. Schauen wir weiter in den Text und sehen, was für diese das Wichtigste ist. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Worum ging es diesen Pharisäern? Sie wollten prüfen, wer der Herr Jesus ist. Deshalb kamen sie von überall her. Ist es einer, der richtig von Gott spricht, oder ist es ein Verführer? Wer ist Jesus? Ist er jemand, der das vertritt, was auch wir selbst, wir Pharisäer, glauben? Ja? Ist er rechtgläubig, so wie wir? War bei den Pharisäern im Kopf. Sie wollten die Worte des Herrn Jesus mit ihrem Glauben abgleichen. Ja. Ist relativ normal, auch wenn hier vorne gepredigt wird. Ihr sitzt ja auch hier und dann gleicht ihr auch so ein bisschen ab, ja, was da vorne geredet wird. Ist es mit dem, was ich glaube, auch identisch oder redet er was ganz anderes? Das ist für sie sehr wichtig gewesen. Ist es denn falsch? Ist es zu verwerfen? Wie reagiert der Herr Jesus darauf? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, und wir haben es nicht laut gesagt, sondern er hat gewusst, was sie denken, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Nun war es nochmal die Frage verwerflich, was die Pharisäer oder Schriftgelehrten dachten. Nein, es ist doch gut, wenn man prüft und nicht alles blind glaubt. Deshalb möchte ich euch auch immer wieder mit auffordern. Prüft das. Ja? Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sogar vom Alten Testament den Auftrag von Gott bekommen, ja? Zu schauen, dass das Volk nicht verführt wird. Zu prüfen, wer redet denn da? Da gibt es zum Beispiel diese Prophetenprüfung, ja? Da in 5. Mose 18, 22, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat, und der Prophet hat aus Vermessenheit geredet. Du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Das heißt, weise ihn in die Schranken. Ja. Dazu waren diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die von überall gekommen sind, beauftragt, wollten schauen, was passiert hier. Welche Lehre soll das Volk aufnehmen, welche nicht? Das war so in ihrem Kopf. Sie waren Hirten im Volk und sollten beurteilen. Wie hilft nun der Herr Jesus diesen Pharisäern? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Er nimmt den Gelähmten nicht mal bei der Hand, er berührt ihn nicht, sondern allein durch sein Wort hat dieser die Möglichkeit, aufzustehen und zu gehen. Was sollen die Gelehrten und das Volk jetzt mitbekommen? Jesus kann so selbstverständlich Sünden vergeben, wie so hilflos Gelähmte zu heilen. So selbstverständlich. Ja? Es ist keine Schwierigkeit. Er hat die Vollmacht. Warum? Weil er Gott ist. Wer sich auch heute zum Herrn Jesus wendet und ihn aufrichtig bittet, vergib mir meine Lebensschuld. Christus wird es tun. Er wird seinen Gläubigen vergeben. Warum tut der Herr dieses Wunder. Es ist klar. Jeder kann grundsätzlich sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Das kriegt doch jeder, der eben sprechen kann über die Lippen. Dir sind deine Sünden vergeben. Aber sind sie wirklich vergeben? Stellen wir uns vor, es kommt ein Mann aus einem Kriegsgebiet. Er hat alles verloren. Ja? Seine Familie, seine Verwandten, seine Papiere, auch das. Und er sagt, dass er in seinem Heimatland ein Forscher war in Sachen Computer. Wie können wir das herausfinden, ob das stimmt oder nicht? Man setze ihn vor einen PC. Und dann soll er zeigen, was er geforscht hat, was er kann. Die Hauptsache der Pharisäer und Schriftgelehrten waren aber, ob Jesus in ihre Theologie passt. Durch Jahrhunderte ist jedoch ihr Denken über Gott und seinen Willen durch ihre Tradition verdorben worden. Schrecklich. Ja? Sie, so sagt die Bibel, hielten sich an die Überlieferungen der Ältesten und verließen immer mehr das, was Gott wollte. Ja? Es kam immer noch was dazu und dann haben sie gedacht, ja, beim Sabbat muss man das machen und das machen und das machen und so muss man sich waschen und hier muss man fasten und so weiter. Es war ein Wust von Vorschriften, die gar nicht in der Bibel standen und die man dann immer wichtiger hielt. Ja? Und jetzt waren diese Pharisäer und haben versucht, das, was Jesus sagt, mit dem, was sie glauben, abzugleichen. Und das passte leider nicht mehr in ihr Bild der Rechtgläubigkeit. Was geschah, nachdem, dass der Herr Jesus gesagt hatte, ich sage dir, steh auf? Was geschah danach? Und sofort, stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager und ging heim und pries Gott. Der Gelähmte, dessen Muskeln sicher durch die Lähmung schon zurückgebildet waren, dessen Gelenke schon lange steif waren, der nicht selbstständig überhaupt etwas machen konnte, der erhob sich sofort. Er taumelte nicht, er zeigte keinerlei Schwäche, sondern nimmt noch seine Matte und geht heim. Dabei preist er beständig Gott. Wie muss das für die Zuschauer gewirkt haben? Es war sicherlich sehr bewegend, dass dieser so ganz und gar Hilflose vor ihren Augen so ganz und gar gesund war. Vielleicht war es sogar für manche gruselig. Ja? So was. Ja? Und sie waren erschrocken. Der Gelähmte bewegt sich, steht auf, nimmt die Matte und geht lobend durch die Menge. Da konnten sie auf einmal zur Seite treten. Ne? Der hatte da keine Not, jetzt durchzukommen. Hier hieß es, da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. In das Lob des Geheilten stimmte auch das Volk ein. Aber das Eigentliche und das Wesentliche, das, was am Ende zählt, also das heißt, wenn wir alle gestorben sind, dann zählt es nicht, wie lange wir gesund waren. Das zählt nicht, sondern die Hauptsache ist, ob meine Schuld vergeben ist. Das war unsichtbar passiert. Das haben die so gar nicht gesehen. Noch einmal zur Hauptsache bei dem Herrn Jesus. Durch das machtvolle Wort des Herrn Jesus wurden die Sünden des Glaubenden vergeben. Er ist frei, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Er pries Gott in dieser seiner neuen Beziehung. Die anderen, die lobten Gott auch, aber noch in ihrem alten Leben. Sie haben zwar was Wunderbares gesehen, ein Mensch wurde vor ihren Augen geheilt, aber damit sind sie immer noch von Gott getrennt. Verstehen wir? Ja? Manche Leute meinen, Gott ist mit mir. Warum? Weil ich manches erlebt habe, gesehen habe. Ich habe das Wirken Gottes gesehen. Damit bist du noch nicht gerettet. Die Theologen hätten hier die Möglichkeit gehabt, durch dieses Zeichen Jesus mehr zu glauben. Könnte er wirklich das Kind sein, von welchem Jesaja spricht? Ja. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Könnte der Herr Jesus wirklich der verheißene Messias sein? Diese Frage hätte in die Herzen der Pharisäer fallen können. Das Volk preist zwar Gott, aber nicht, weil er seinen Messias geschickt hat, an den sie jetzt auch glauben, sondern weil sie Unglaubliches gesehen haben. Das Wunder allein beeindruckte sie. Der Herr hat das Wunder aber nur dazu benutzt, um auf sich und seine Macht der Sündenvergebung aufmerksam zu machen. Was ist die Hauptsache? Wir haben noch in Erinnerung, Menschen in unterschiedlichen Situationen haben unterschiedliche Dinge zu ihrer Hauptsache erklärt. Wir können aus der Begebenheit, die uns die Bibel aufzeigt, aber Folgendes erkennen. Die Hauptsache bei den Zuhörern war, Hauptsache ich bekomme was mit. Hauptsache ich. Die Hauptsache bei den Freunden war, Hauptsache unser Freund kommt zu Jesus. Bei den Theologen, Hauptsache Jesus passt in unsere Theologie. Da muss er rein. Bei Jesus, du sollst gerettet werden. Deine Sünden sollen dir vergeben werden. Wir können von dem schlechten Beispiel der frommen Zuhörer Folgendes lernen, indem wir zurücktreten, Platz für Suchende machen. Wir richten unseren Blick auch auf den anderen, der Jesus noch braucht. Und hier in unserer Umgebung brauchen noch sehr viele Menschen den Herrn Jesus. Dann, das gute Beispiel der Freunde soll uns ermutigen, auch erfinderisch zu sein. Unter anderem haben wir auch deshalb, versuchen wir auch deswegen mal, so eine lebendige Krippe zu starten. Ja? Haben wir vorher noch nie gemacht. Das Beispiel der Theologen war, ja, sicherlich, Jesus sollte in ihre Theologie passen. Aber wir wollen uns an die Heilige Schrift, an der orientieren und unseren Glauben an der Heiligen Schrift ausrichten. Und dann, der Jesus macht deutlich, dass Errettung von Menschen das Wichtigste sein muss, für das wir leben sollen. Gott möge uns bei unseren weiteren Überlegungen, indem wir selbst Schwerpunkte setzen, und auch entscheiden, was für uns die Hauptsache ist. Er möge uns da führen und segnen. Amen.